Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und mit dieser Person diskutiere über ein Thema, das uns beide interessiert, über die Arbeit, die dieser Gast verrichtet, Lirum Larum. Heute reitend auf den Rändern meines selbstgemachten Eiskaffee-Glases und dem Eiskaffee darin, darf ich euch mit einer Person vertraut machen, die mir ganz zufällig begegnete in den Weiten des Internets. Es war mal wieder so, dass ich zum Handy griff, durch Instagram reelte und mir da Videos anguckte und plötzlich war die Zeit weg. Und kurz bevor ich mich ärgern konnte darüber, mal wieder, wie viel Zeit plötzlich an diesem Gerät verschluckt wurde, völlig sinnlos, kam mir eine Person entgegen mit ihrer Arbeit, die mich völlig faszinierte und begeisterte. Und zwar war es der Instagram-Account von Journey, einer Ägyptologin, einer Forscherin, die sich ganz viel Spaß selbst erlaubt, indem sie Tomb Raider spielt, welches auch immer, davon gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Und diese Spiele ganz genau durchleuchtet, und zwar mit den Augen einer Ägyptologin. Sie spielt also Tomb Raider, ne, diese Lara Croft Archäologie-Abenteuer, die diese junge Forscherin quer durch die Welt jagt, und schaut sich an, was zum Beispiel in diesem Spiel auf Tempelreliefs genagelt wurde, wie die Statuen in Tempeln hingestellt wurden, was man eben alles so entdecken kann, was irgendwie einen Bezug zum alten Ägypten hat. Und dann stellt sie sich die Frage: Ist das Spiel denn irgendwo in der Nähe des Wahren, so wie man es von den Originalen, vielleicht Tempelinspirationen, tatsächlich kennt? Denkt sich das Spiel an irgendeiner Stelle etwas aus? Und wenn nein, was kann man denn so lesen auf Koptisch oder Altägyptisch an diesen Tempelreliefs? Ganz faszinierend. Also mit anderen Worten, sie spannt eine Brücke zwischen Spiel und Geschichte mit ihren Ägyptologinnenaugen und macht das auf eine so schöne, niedrigschwellige und unterhaltsame Art und Weise, dass auch ich Ägyptologie-Muffel, ich habe zwar Archäologie studiert, aber Ägyptologie war nie eine Leidenschaft von mir, das mir angeguckt habe und dachte, das ist wirklich cool, was sie da macht. Und dann dachte ich mir, ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie für ein Mensch ist und wie sie Tomb Raider spielt und wie auch der Produktionsprozess hinter diesen Reels aussieht. Und deswegen habe ich sie mir eingeladen. Ganz wunderbar war das. Ein tolles Gespräch, das wir spannen könnten, rund um ihr Studium der Ägyptologie, rund um ihre Tätigkeiten als Forscherin und was sie heute so tut und rund um das Spielregal und wie sie auf selbiges schaut, eben als Ägyptologin. Und als große Liebhaberin des alten Ägyptens. Übrigens achtet sie sehr penibel darauf, im Internet nicht zu viele persönliche Informationen preiszugeben über sich und ihr wahres Leben. Und deswegen steht auch hier im Titel dieser Folge nicht ihr voller Name, sondern auf eigenen Wunsch der Nickname, mit dem sie auf YouTube und auf Instagram zu finden ist. Aber keine Sorge, ich habe natürlich auch nochmal die Accounts verlinkt in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr also easy hin. Ein Gedanke noch am Rande, bevor wir loslegen, was mir beim Zuhören und im Gespräch mit ihr aufgefallen ist, selbst an mir aufgefallen ist, ist, dass ich das allererste Tomb Raider Spiel von 1996, glaube ich, seit meinen Kindheitstagen nie wirklich mehr gespielt habe und auch damals nur so punktuell hineingeschnüffelt habe. Da habe ich mir direkt beim Zuhören gedacht, Mensch, eigentlich müsste ich das Spiel nachholen und eigentlich wäre sie dafür der fantastische Gast. Aber das fiel mir erst nach dem Gespräch ein. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Jedenfalls, das ist das Gespräch. Ich habe mich ganz doll gefreut, Sie hier begrüßen zu können und wünsche euch nun ganz viel Spaß mit unserer Unterhaltung über Tomb Raider und wie man dieses Spiel so als Ägyptologin wahrnimmt. Vorneweg, beziehungsweise gar nicht vorneweg, eigentlich sind wir schon mittendrin. Und zwar folgendes: Ich sitze gerade hier und ich bin froh, ich habe nochmal einen Techniktest gemacht, dass man es nicht hört. Oh, oder du sagst es gleich, man hört es. Ich habe hier einen Ventilator laufen. Hörst du den? Ist das okay?
Ich höre gar nichts, nur deine Stimme.
Gott sei Dank, weil dieser Ventilator ist notwendig, weil es ist heute mal wieder, ich sitze in Hamburg, wahnsinnig warm, ich schwitze dahin, es sind, ach, ich weiß es nicht, um die 30 Grad und jetzt kommt, jetzt wirst du dich fragen, warum erzählt der Mann das denn? Hinleitung zum Gespräch, Achtung, wahnsinnig warm, das gibt mir persönlich Flashbacks zu meiner Zeit als, Achtung, Archäologiestudent, als ich auf Ausgrabung war in den Abruzzen in Italien. Das war alles ganz wundervoll, aber gleichzeitig auch schlimm. Und apropos Archäologie, in der Nachbarschaft davon lebt ja die Ägyptologie. Und apropos Ägyptologie, herzlich willkommen. Damit sind wir bei dir angekommen. Mein Gott, ich habe alles gegeben für diese Brücke. Jedenfalls, hallo, was ich sagen will, ist Folgendes. Warst du auch jemals in deinem Leben schon mal auf einer Ausgrabung? Auf dem Papier könnte man ja es erahnen, von dem wenigen, was ich bisher von dir weiß, Ägyptologie, große Leidenschaft dafür. Warst du mal dort?
Erstmal vielen Dank für das herzliche Willkommen. freue mich, dass ich hier bin. Ich war tatsächlich noch nie auf einer Ausgrabung.
Nein! Ja. Würde dich das reizen? Ist das was, was dich locken würde?
Gar nicht so sehr, muss ich gestehen. Ja. Denn, also ich würde nicht sagen gar nicht, aber es war jetzt nie das Thema, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt machen während des Studiums. Es ist auch ganz schwer, an so eine Ausgrabung als Student überhaupt ranzukommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war immer irgendwie Voraussetzung, Grabungserfahrung haben, was ja irgendwie schon mal schwierig ist. Und dann fängt man an, irgendwie sich in Deutschland für irgendwelche Ausgrabungen zu bewerben. Und ich muss sagen, ich bin schon ein sehr großer Nischen-Nerd und außerhalb der Ägyptologie, so Ausgrabungen in Deutschland, da hatte ich tatsächlich nicht so Lust drauf.
Ja, es ist ja themenfremd und dann, also für dich ja themenfremd, denn eine solche Ausgrabung, es ist ja oft so Ur- und Frühgeschichtliches hier in Deutschland, auch ein bisschen Römisches, je nachdem, wo man gräbt, aber es ist dann doch was anderes und tatsächlich die Erfahrung, die du schilderst, das ist so super seltsam, ein Phänomen, das man aus vielen anderen Berufssparten, glaube ich, heute leider auch kennt. Niemand will mehr Juniors einstellen, aber zahlt, als wäre man ein Junior, und da gibt es eine Entsprechung in der Archäologie, du hast schon angeschnitten, man muss Grabungserfahrung sammeln. In manchen Studiengängen ist es sogar obligatorisch, aber diejenigen, die Grabung veranstalten, suchen nach erfahrenen Leuten, weil die brauchen ja auch wirklich hilfreiche Menschen und nicht welche, die sie erst einlernen müssen, und das kommt alles nicht zusammen. Aber jetzt ist ja super spannend, weil ich weiß, wie gesagt, bisher ganz, ganz wenig über dich, kaum etwas, deswegen stelle ich jetzt erstmal so ein paar rundherum Fragen, um mal ein paar Dinge über dich erstmal zu erfahren, die Leute da draußen auch. Ägyptologie, großes Thema. Du hast das auch tatsächlich studiert?
Ja, ich habe das studiert. Ich habe meinen Bachelor- und meinen Masterabschluss in Ägyptologie.
Faszinierend. Und wo hast du studiert?
Ich habe an der Freien Universität in Berlin studiert.
Ach du liebe Zeit, da muss ich laut ausatmen. Vielleicht ahnst du schon, warum. Die Nachbaruni von der FU Berlin hat ja diese ganz großen Probleme mit der Archäologie an der HU, an der Humboldt-Uni gerade erlebt. Und die Neuigkeit hat uns beide ja jetzt auch frisch erreicht, unabhängig voneinander. Aber ich habe gesehen, dich hat es auch schon beschäftigt auf Social Media, dass die HU Archäologie jetzt in den 2030ern dann wohl schließen muss. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Führt zu nirgendwo, ist keine Frage, sondern ich wollte mal kurz dieses Leid hier in den Raum stellen und mit dir teilen. Ich finde es richtig traurig.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Denn ich bin auch gerade wieder Studentin an diesem Institut.
Ach.
Genau, also weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage von dir vorweggreife, aber ich war 2018 fertig mit meinem Studium, bin als durch meinen Nebenjob aber woanders gelandet und dort auch erstmal geblieben. Und jetzt hat es mich dann doch aber zu meinem Fach irgendwie zurückgezogen. Und ich würde schon ganz gerne auch noch promovieren. Und ich dachte aber, vielleicht komme ich doch erstmal so ein bisschen wieder ins akademische Arbeiten zurück und habe mich deswegen an der HU nochmal für den ganz eng verwandten Studiengang Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas
Toll.
Eingeschrieben.
Toll, Wahnsinn. Dann können wir das ja mal vielleicht ganz kurz aufarbeiten, bevor wir auch zu deinen Videos kommen, die ja der Grund sind, warum du hier sitzt, weil ich so über dich und deine Arbeit gestolpert bin und aufmerksam wurde. 2018 Abschluss gemacht. Dann im Master in der Ägyptologie an der FU Berlin. Die große Frage ist natürlich, warum überhaupt dieses Studium? Kannst du den Finger drauflegen, wie die Ägyptologie, die Faszination für diesen Kulturkreis in dein Leben kam und wann?
Oh, das fing schon auf jeden Fall in meiner Kindheit an. Und ich muss tatsächlich gestehen, es ging los mit dem allerersten Tomb Raider-Spiel.
Ohne Witz, ich dachte es mir fast. Ich habe das Gefühl, wir sind eine ähnliche Alterskohorte und ich habe die Erfahrung gemacht an der Uni, in dieser Alterskohorte gibt es die zwei großen Einflussfaktoren, entweder Tomb Raider oder Indiana Jones. Eine der beiden Faktoren waren verantwortlich dafür, dass ganz viele in dieses Studium reingestartet sind.
Das stimmt, ja.
Ja. Okay, also du hast das gespielt und dann als Kind gedacht, nein, das kann ja nicht sein. Ich möchte das studieren später mal, oder was war der Gedanke?
Na, also so bin ich allgemein irgendwie, also dieses ganze Archäologie, Antike, Ägypten, das fand ich alles super spannend. Also ich finde auch immer noch antikes Griechenland und Rom auch total spannend. Aber Ägypten hatte sich irgendwie noch tiefer in mein Herz gebohrt, sag ich mal. Und ja, und ich habe mich einfach mehr angefangen damit zu beschäftigen, Bücher gekauft und Sachen dazu angeschaut. Und ja, so ist dieser Wunsch in mir eigentlich erwachsen und er ist auch nie wirklich gegangen. Um meine Eltern zu beruhigen, habe ich dann aber trotzdem erstmal eine Ausbildung gemacht.
Verrätst du wo? In welchem Bereich Ausbildung?
Ja, ich war Rechtsanwaltsfachangestellte.
Nein, Moment, wie kommt man denn zu Rechtsanwaltfachangestellte? Hattest du dafür auch eine Leidenschaft oder war das Elternbeschwichtigung pur?
Nee, das war tatsächlich auch was, wo ich dachte, so Rechtswesen würde mich auch interessieren. Hab dann aber schnell gemerkt, während der Ausbildung so sehr dann doch nicht. Wollte es dann aber nicht abbrechen, hab's zu Ende gemacht und dann bin ich nach Berlin gezogen und hab mein Studium aufgenommen.
Nur wenn du es verraten willst, in welchem Bereich dieser Welt sind wir, wenn du von diesen Ausbildungsjahren erzählst?
Da sind wir schon sehr weit weg, 2006 bis 2009.
Und geografisch?
Aus Schwerin. Ich komme aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern.
Okay, jetzt muss der Mensch aus Süddeutschland noch mal ganz kurz fürs Visualisieren. Schwerin, googeln.
Eine Stunde von Hamburg weg.
Alles klar, damit ist mir alles klar. Sehr gut. Genau, ich muss einen Gedanken beim Zuhören loswerden. Ich habe den schon lange nicht mehr geäußert, weil mir dafür die Gesprächspartner und Partnerin gefehlt haben. Aber ich glaube, du kannst da irgendwie was mitmachen mit diesem Gedanken. Ich finde es so faszinierend, dass... Also ich hatte ja einen ähnlichen Weg auch zu meiner Archäologie-Leidenschaft und trotzdem finde ich es bis heute so faszinierend, dass man dann aus irgendeinem Grund auch schon als Kind so einen Kernbereich, so ein thematisches Spektrum oder auch eine Region für sich entdeckt, wo sich ein Großteil der eigenen Faszination darauf entlädt. Was ich damit sagen will ist, bei dir stand vor allem offenbar im Fokus Ägypten, alles drumherum, wie auch immer, und bei mir antikes Griechenland, frühantikes Griechenland, und das ist so faszinierend, weil wenn ich noch im Studium in einer Vorlesung saß, wo es um römische Kaiserzeit ging, merkte ich, wie jede Lebenslust aus mir ging. Ich hatte null Interesse, mich damit auseinanderzusetzen, obwohl das ja, wenn man so will, im Geschichtsbuch nur 12 Seiten voneinander entfernt ist. Aber ich finde das so faszinierend, wie scharf abgegrenzt dann so Interessensbereiche sein können.
Auf jeden Fall. Also ging mir auch so, weil an der FU ist das so, man studiert Altertumswissenschaft mit einem Profilbereich und dann hat man eben entweder Ur- und Frühgeschichte, Ägyptologie, klassische Archäologie, vorderasiatische Archäologie und irgendwas war es noch. Dann entscheidet man sich halt für einen Profilbereich, aber es gibt so Vorlesungen, die sind halt für alle Profilbereiche. Und mir ging es mit den anderen Profilbereichen genauso. Also ich habe abgeschaltet in der Vorlesung.
Sehr gut.
Man musste aber am Ende irgendwie eine Klausur schreiben. Die hat man dann irgendwie geschafft, gemeinsam dann zu schreiben. Und dann war die auch noch morgens um 8. Ne? Morgens um 8, dreimal die Woche, diese Vorlesung. Und damals war noch Anwesenheitspflicht mit Unterschriftenlisten, ja, und
das
alles.
Das finde ich auch noch, war furchtbar. Okay, dieses Studium selbst. Zuallererst, ich erinnere mich sehr, als ich mein eigenes Studium begonnen habe, ich fand das ja ganz magisch und wundervoll, das erste Mal in einem Hörsaal zu sitzen, all diesen Dingen zu lauschen. War das für dich auch so, als du dort angekommen bist in dieser Welt, erstes Semester, das ist genau, wie du es dir vorgestellt hast, oder gab es auch Momente der Ernüchterung?
Ja, es gab Momente der Ernüchterung. Also erstmal, wie gesagt, diese gemeinsame Vorlesung, ja, war schon eine Ernüchterung.
Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, und dann ist es auch tatsächlich so, also wenn wir über das alte Ägypten reden, reden wir ja über so 3.000 bis 4.000 Jahre. Und auch dort gibt es dann eben Zeiträume, die mich nicht so sehr interessieren wie andere Zeiträume. Und man fängt dann eben so ein bisschen im Urschleim an. Und da habe ich auch gemerkt, das ist auch irgendwie nicht so meins. Und es hat das ganze erste Semester gedauert. Mega. Und es war so, wann fangen wir dann endlich mal mit dem an, was mich interessiert?
Was interessiert dich denn? Da sind wir ja bei einer ganz spannenden Frage schon mal im Kern. Was ist denn jetzt deine Leidenschaft? Wie würdest du die denn beschreiben?
Also zeitlich, ich weiß nicht, wie gut du dich mit den Epochen bzw. Dynastien und so im alten Ägypten auskennst.
Also ich behaupte, ich kann noch folgen, aber denke daran, da draußen hören Leute zu, die können das nicht. Also versuche das irgendwie so zu erklären, dass die Leute das auch verstehen, die zuletzt ein Asterix und Obelix Heftchen gelesen haben.
Also.
Und das meine ich übrigens so sehr wohlwollend. In meiner Wohnung liegen mehrere dieser Bücher. Nicht, dass da draußen jemand sitzt und sagt, Moment mal, wie redet er denn über Asterix und Obelix? Nein, nein, nein.
Auf gar keinen Fall. Also Asterix und Obelix haben auch ihren Teil dazu beigetragen, wofür ich mich interessiert habe, ja. grob ist ja die erste große Epoche, das Alte Reich. Das kennt man durch die großen Pyramiden. Die wurden in dieser Zeit erbaut. Ja, sind wir so bei 2500. Dann kam das Mittlere Reich, da haben die Könige sich in kleineren Pyramiden begraben lassen, von denen sieht man nicht mehr so viel, auch von den Tempeln sieht man nicht mehr so viel, da sind wir so bei um 2000 vor Christus. Und dann kommt eben das Neue Reich, Stichwort Tutanchamun, da wissen glaube ich alle, wo wir sind, Nofretete, Ramses und da sind wir dann eben so bei 1600 bis 1400 vor Christus. Und das ist eben die Zeit, die mich besonders reizt. Ja, die großen Tempel, die da erbaut wurden, Ikonografie, also die Bildaufbau von den Szenen. Und was ich im Laufe der Zeit dann auch festgestellt habe, worüber ich auch meine Masterarbeit geschrieben habe, waren die Hunde im alten Ägypten.
Oh, warum ausgerechnet die Hunde?
Warum ausgerechnet die Hunde? Wir hatten damals einen Husky. Und der ist leider sehr krank geworden, auch in der Zeit, wo es dann Richtung Masterarbeit ging. Und dann habe ich geguckt, wie war es eigentlich mit den Hunden im alten Ägypten. Ich hatte zwischendurch auch immer mal auf einer Stele einen gesehen. Und ich hatte auch mal eine Hausarbeit schon geschrieben über so eine kleine Figur von einem kleinen Jungen, der mit einem kleinen Hund spielt, total süß. Und irgendwie bin ich dann hängen geblieben bei diesem Thema. Und dann war eben noch die emotionale Komponente dabei sozusagen und so bin ich dann irgendwie da drauf gekommen und da hängen geblieben. Und mich hat vor allem interessiert, können wir aus den Hinterlassenschaften, die wir haben, etwas über den sozialen Status und die Beziehung, diese Hund-Mensch-Beziehung der Menschen erfahren. Und da habe ich mich eben auf das Neue Reich auch konzentriert. Und da sind eben ganz besonders viele Darstellungen von Hunden auch in den Privatgräbern von den Leuten. Also der hatte da schon ein hohes Ansehen, vor allem der Windhund sozusagen. So bin ich da übrigens auch auf den Windhund selber gekommen. Nach der Masterarbeit haben wir uns dann einen Windhund
geholt. Ach toll, das ist ja richtig süß. Vor allem Windhunde haben auch meine ganz große Sympathie nur am Rande. Ich habe mal zwei kennengelernt, also Windhunde, und die sind ja wirklich die Katzen unter den Hunden. Also wie die sich zusammenschmiegen und auf kleine Kisselchen legen und wie lieb die auch sind, das sind wie Katzen.
Also es gibt tatsächlich, das habe ich auch erst gelernt, als ich mich damit beschäftigt habe, total viele verschiedene Windhundrassen. Okay. Also es gibt gar nicht nur den Windhund. Den wir alle im Kopf haben, ist meistens irgendwie der Greyhound oder der Galgo zum Beispiel. Und über die Beschäftigung damit im alten Ägypten bin ich dann auf den Saluki gestoßen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Noch nie gehört.
Ja, genau, so ging es mir auch.
Oh, okay, für alle Leute da draußen, die gerade Autobahn fahren und nicht Bildersuche anwerfen können, ich finde, er sieht aus wie ein Windhund mit Frisur. Der hat links und rechts entlang der Öhrchen wirklich prächtiges Haar, die Bilder, die ich hier gerade sehe. Also wirklich, das ist so ein Windhund, wenn die Garderobeanweisung lautet, festlich. Das ist der Windhund. Saluri. Toll. Okay, Konzentration. Jetzt bin ich schon fast wieder in meinem Haustier-Talk abgedriftet, weil bei mir wohnen zwei Seniorenkater, die hören gerade sehr aufmerksam zu. Genau, nochmal zum Studium. Okay, das ist super spannend. Jetzt habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was dich interessiert und auch gehört, was du da für eine Abschlussarbeit geschrieben hast. Die große Frage, die irgendwo noch dazwischen steckt, ist, bevor wir weitergehen, was war eigentlich dein Ziel mit dem Studium selbst? Da gibt's ja ganz unterschiedliche Gründe. Man kann ja auch erstmal ganz einfach sagen, du, das ist eine Leidenschaft, ich möchte das auch mal studieren und mal vertiefen und gucken, was es da noch so alles zu lernen gibt. Das betraf mich zum Beispiel, aber ehrlicherweise betraf mich damals auch so ein bisschen dieses, okay, und dann werde ich der größte und erfolgreichste Archäologe der ganzen Welt und ich werde das Grab von Alexander dem Großen finden und Atlantis. Das war auch so ein bisschen überspitzt, aber ehrlich gesagt nicht allzu viel. Auch so eine Motivation von mir. Ich mochte diesen Forscherdrang sehr gerne. Was war es bei dir? Hattest du dich schon im Hörsaal gesehen, im Studium, wenn du irgendwann mal fertig bist?
Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht auf ein Ziel hingearbeitet. Uns wurde schon auch relativ früh vermittelt, dass es schwer sein wird, überhaupt Fuß zu fassen beruflich in diesem Fach. Aber das hat mich nicht abgehalten, es trotzdem zu tun. Und ich habe es dann ja auch gemerkt. Also wie gesagt, ich bin dann auch woanders gelandet, wie die meisten tatsächlich. Die wenigsten sind irgendwie im Fach geblieben. Die meisten sind dann auch glücklich da, wo sie gelandet sind. Aber mich hat, wie gesagt, ich habe halt eben gemerkt in den letzten Jahren, wie sehr es mich doch irgendwie zurückzieht. Und dass mir gerade der Bildungs- und Vermittlungs-, Kulturvermittlungsbereich sehr liegt und Spaß macht und dass ich irgendwie in diesem Bereich sozusagen gern auch tätig sein möchte.
Ja. Also du arbeitest jetzt, wenn man das so sagen kann, außerhalb der Uni im Bildungssektor.
Genau. Ja.
Und da hast du jetzt festgestellt, und ich rekapituliere nur, damit ich es richtig verstehe, okay, coole Sache, macht schon Spaß, aber diese Arbeit an der Uni, womöglich auch die Forschungsarbeit, das fehlt dir.
Richtig,
spannend.
Genau.
Spannend. Und was ist jetzt der Plan? Also, wenn du jetzt an der Uni, oh Gottes Willen, ich bin ganz aufgeregt, so viele Fragen. Also, du bist jetzt an die Uni zurückgekehrt. Und was ist der Plan? Also, tatsächlich dann, wenn alles gut geht, in die Forschung hineinkommen zum Beispiel?
Auch da haben wir gerade so ein bisschen nochmal mitbekommen. Also jetzt ist es eigentlich noch schwieriger als noch vor 10 Jahren irgendwie da reinzukommen. Du siehst ja, die Institute werden entweder gestrichen oder zusammengelegt. Auch an der FU gibt es jetzt im Master den Master Antike Kulturen. Du kannst nicht mehr einzeln Ägyptologie studieren oder die anderen archäologischen Fächer. Du kannst dich halt dort wieder innerhalb dieses Studiengangs spezialisieren. Aber auch die mussten sich zusammenstreichen sozusagen. Das heißt, es werden ja dauerhaft auch Stellen dadurch gestrichen. Und das passiert ja nicht nur hier in Berlin, wobei ich es hier ganz besonders schlimm empfinde im Moment, muss ich echt sagen. Auch andere Studienbereiche habe ich gehört. Aber es ist ja deutschlandweit so. Also es wird Bildung gespart. Das ist nicht nur an den Schulen so. Es ist wirklich jeder Bereich im Bildungsbereich muss irgendwie ja, Abstriche machen. Das heißt, es wird dann noch schwerer, irgendwie in die Forschung oder etwas Ähnliches zu kommen. Aber wie gesagt, so Kulturvermittlung, am Museum zu arbeiten vielleicht oder mir auch ja online was aufzubauen. Also das macht mir halt wirklich total Spaß. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, als ich damit angefangen hatte. Also ich hatte schon vor einer Weile angefangen, auf YouTube ein bisschen was zu machen. Da hatte ich aber noch nicht so eine richtige Richtung. Ich habe sozusagen ein bisschen mit Let's Play angefangen und habe dann gemerkt, so hey, die Leute interessiert, was ich da so nebenbei zu den ägyptischen Themen erzähle. Und ja, das ist etwas, was mir halt total Spaß macht, vor allem dieses Feedback zu bekommen, dass die Leute das total spannend
ja.
finden.
Und wundervoll, als wärst du jeden Tag in dem Podcast, leitest du direkt schon dahin hin, wohin ich auch gehen wollte. Da können wir tatsächlich mal entlang dieser Spuren laufen. Du spielst natürlich an auf das, was ich in der Anmoderation schon erzählt habe, deine Tätigkeiten auf Insta, aber auch auf YouTube. Da sehe ich das älteste Let's Play, das du da veröffentlicht hast und mittlerweile zumindest noch online ist, ist schon 2 Jahre alt, also da auch schon ein ganzes Weilchen unterwegs. Bevor wir da hinkommen, nochmal zum Verständnis und um auch diese Seite von dir mal kennenzulernen. Du und Videospiele, wann begann das denn?
Oh, gute Frage. Schon sehr früh. Also es begann mit einem Sega Mega Drive.
Wow, okay, die hatte ich nie tatsächlich. Wahnsinn.
Ja, und da konnte man damals nicht speichern, das weiß ich noch. Und dann durfte ich immer das über Nacht laufen lassen, damit ich nächsten Tag weiterspielen konnte. Genau, also mit Sonic hat alles angefangen, sozusagen.
Ja,
ja. Alex the Kid fällt mir da noch ein. Und dann kam ich danach tatsächlich gleich zur PlayStation 1. Und da war dann eben, das hatte irgendwie ein Freund, Familienfreund meiner Mutter empfohlen. Ich meine, ich war noch keine 16, das war ja damals irgendwie ab 16. Aber er meinte hier, Tomb Raider, das ist der heißeste Scheiß gerade. Und deswegen hat sie mir das gekauft und das war tatsächlich der heißeste Scheiß.
Hattest du jemals in dieser Zeit oder irgendwie auch in den Jahren darauf einen PC und auch wirklich aktiv am PC gespielt oder ausschließlich Konsole?
Nee, wir hatten tatsächlich auch einen PC, Windows 95 damals noch.
Oh ja.
Und auch dort, was habe ich denn da so gespielt? Ich überlege gerade. Es war auf jeden Fall irgend so ein Aufbauspiel, was man auch irgendwie im Rom oder Ägypten spielen konnte, aber ich weiß wirklich nicht mehr, welches das war.
Caesar?
Das waren, glaube ich, in irgendeiner.
Pharao?
Nee. Nee.
Ausgerechnet, das wäre natürlich jetzt der Knaller gewesen.
Ja.
Okay, wir kommen nicht drauf. Es gibt 4 Millionen Spiele aus dieser Zeit.
Ja, ja. Aber es war auf jeden Fall eine CD in der Computerbild.
Okay, das engt es ehrlich gesagt schon wieder ein, aber nicht genug. Da kommen wir nicht drauf. Aber okay, ja, spannend. Und das bedeutet, also Tomb Raider, klar, das ist erkennbar bis heute eine Leidenschaft von dir, aber wie gesagt, darum dreht sie ja ganz viel auch von deiner Online, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Bildungsarbeit vielleicht.
Ja.
Aber was mich da noch interessiert, bevor wir zu den Videos selbst kommen und auch wie du die machst und warum überhaupt, wie sehr behältst du denn gerade aktuell noch das Spielregal so im Blick? Also schaust du auch, was denn noch so gerade rauskommt oder in den letzten Jahren auch gerne Sachen, die sich vielleicht um Ägyptologie drehen oder irgendwo in Ägypten unterwegs sind? Hast du da einen Blick drauf oder ist das eine Beziehung zu Spielen, die vor allem über diese Kindheitsspiele definiert werden?
Also es ist schon stark dieses Retro-Gefühl, was mich da irgendwie leitet. Tatsächlich, so bin ich ja auch drauf gekommen, irgendwie mal was auf YouTube irgendwie zu machen. Und ich dachte, boah, ich habe so Lust, mal wieder Tomb Raider zu spielen. Und dann kam ja die Remaster, das hat das alles ja irgendwie nochmal völlig neu entfacht. Jetzt wird schon wieder Tomb Raider neu aufgelegt, darauf freue ich mich auch schon. Also man kommt ja irgendwie gar nicht weg davon, so, ne? Aber ich gucke auch so immer, also Assassin's Creed Origins, absolute Liebe.
Oh wow, ja. Das ist ja, hast du jedem, also das ist ja, also ich kenne dich jetzt 21 Minuten lang und ich, von dem, was ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, wie du jemals wieder zu was anderem im Leben gekommen bist, nachdem du Origins gestartet hast, weil das ist ja 100% dein Spiel.
Ja, das stimmt. Ich habe es auch tatsächlich nie zu Ende gespielt bisher, weil ich nie wollte, dass es endet.
Ja, das verstehe ich komplett. Ich habe mich einfach nur noch aufgehalten in diesen, in den Gräbern, die man ja wirklich begehen kann in Pyramiden, den ganzen Details. Ich bin nie zu einem Ende gekommen.
Ja, genau, genau. So ging es mir irgendwie auch. Jetzt versuche ich das. Also ab und zu streame ich das live und dann teile ich das sogar schon so auf in Hauptquest und Nebenquest, weil ich mich auch in diesen Nebenquests so gerne verliere.
Das wird niemals durchgespielt, das weiß ich schon.
Und dann erzähle ich ja auch noch so viel nebenbei dazu. Genau, das war eigentlich so das Große. Und dann hatte ich noch bei einem anderen Streamer auch auf YouTube entdeckt, oder Let's Player, ein Spiel, das hieß Egypt Old Kingdom.
Ja.
Genau, auf Steam. Davon gab es auch noch einen anderen Teil, das habe ich auch gespielt. Da habe ich mal geguckt, überhaupt so auf Steam, was gibt's da noch? Dann hatte ich damals tatsächlich auf der PlayStation 1 auch schon ein Spiel, das hieß Egypt 2.
Oh ja, oder Egypt 2. Ich erkenne den roten Faden, ja.
Ja, und dann schaue ich immer mal wieder, was es so gibt. Also tatsächlich gucke ich auch ab und zu mal sowas wie Game 2 oder so, und wenn dann da was dabei ist. Mhm. Aber ich komme tatsächlich gar nicht so viel dazu, wie es gerne würde. Das, ich komme auch gar nicht so viel zu dem auf Instagram und YouTube so viel, wie ich gerne würde. Ich würde es auch gerne regelmäßiger machen. Also ich bemühe mich da echt, aber es gibt echt manchmal Tage, da komme ich eben nicht dazu. Ich hab dann meinen Job, dann das Studium jetzt noch nebenbei. Die Hunde wollen beschäftigt werden. Also es sind 2 übrigens inzwischen.
Um Gottes Willen. Und Sozialleben gibt's ja wahrscheinlich auch noch.
Ja, das kommt auch noch dazu. Das Eheleben kommt
noch auch dazu. Auch noch, mein Gott. Ja, übrigens am Rande, Egypt Old Kingdom, du hast es gerade schon genannt, ich möchte das nochmal unterstreichen, das ist eine riesengroße Empfehlung von mir zumindest. Ich weiß nicht, ob du selber dann schon gespielt hast, das erschien 2018, sieht aber ehrlich gesagt auch aus, als könnte es von 1999 sein. Das ist eine Art fast schon so brettspielartiges Legespiel, in dem es eben auch im, in Anführungszeichen, alten Ägypten darum geht, um den Nil herum eine prosperierende Siedlung aufzubauen. Und da geht es viel um Ressourcenmanagement. Und das ist so ganz, also minimalistisch trifft's, aber gleichzeitig will ich es auch nicht unterverkaufen. Es ist simpel inszeniert, aber es macht so einen Spaß. Und das gibt's auch für einen kleineren Preis. Nur am Rande, wie gesagt, 14,79 kostet das auf Steam, Egypt Old Kingdom. Guckt's euch an. Eine Empfehlung von mir, absoluter Sleeper-Hit. Wirklich, also total toll. Ja.
Also auch von mir eine Empfehlung. Oh, ich liebe es. Wirklich, ich habe es auch gespielt, ich liebe es. Und ich habe es tatsächlich in einem Bundle gekauft mit dem anderen Spiel und den Soundtrack dazu. Ja. Und zwar für 7 Euro oder so. Also manchmal ist das richtig gut im Angebot.
Toll. Okay, grandios, faszinierend. Jetzt habe ich auch ein Gefühl dafür bekommen, was sonst noch so auf deiner Festplatte los ist. Und jetzt kommen wir mal zu Tomb Raider, weil wo ich ja jetzt auch weiß, woher diese Begeisterung herkommt. Aber woher kommt die Begeisterung für die Videos? Beziehungsweise eigentlich müsste ich es anders sagen. Was ist denn für dich bei all, also die Motivation hinter diesen Videos, die du sowohl auf YouTube als auch auf Insta veröffentlichst, die zu produzieren, zu machen, womöglich ja auch zu recherchieren und zu veröffentlichen? Das kostet ja erstmal auch Zeit. Und wir haben ja gerade gehört, wie viel in deinem Leben los ist in jeder Hinsicht. die Zeit muss man sich ja erstmal nehmen. Was ist es? Was ist deine Motivation dahinter?
Also, es ist tatsächlich, im Moment, mein Hund klopft natürlich, lass ihn mal kurz rein.
Unbedingt, dann gucke ich mal nach meinen Katzen, die arbeiten heute, die sind im Museum, machen eine kleine Führung. Ach Gott, jetzt haben wir einen Gast, ist das großartig. Verrätst du Namen oder ist das geheim?
Nee, der heißt tatsächlich Bajek.
Mein Gott, also wirklich. Okay, es ist wirklich volles Thema hier. Großartig.
Okay. Genau, und wenn er mich eine Weile reden hört, dann will er gucken kommen, was ich hier mache. Genau, wo waren wir gerade? Mit den Videos.
Ganz, gar kein Problem. Der Bajek ist wichtig und geht vor. Und das meine ich ganz ernst. Genau, die Idee hinter den Videos. Also was ist die Motivation erstmal so ganz grundsätzlich für dich zu sagen, ich mache mir diese Arbeit und produziere diese Videos auf YouTube und Insta?
Also wie gesagt, ich hatte ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum und wie, aber irgendwie hatte ich dann auch mal Lust und habe gesagt, hey komm, ich versuche mich mal an so einem Let's Play. Habe dann mit Tomb Raider 5 angefangen, weil es irgendwie das Leichteste ist, wo ich dachte, okay, da blamier ich mich nicht ganz so sehr. Und habe dann gemerkt, zu dem einen oder anderen kann ich so aus dem Stegreif auch was sagen. Und habe dann auch gemerkt, das Feedback eben bekommen, dass die Leute das interessant finden und die das interessiert. Und dann habe ich eben Tomb Raider 1 geletsplayed, noch wirklich die ganz alte Version, da gab es das Remastered noch nicht. Und da wollte ich dann natürlich auch noch gerne ein bisschen mehr dazu sagen und habe dann mal geguckt, was ist denn das eigentlich, was da so in diesen Texturen steckt, ne, was da so versteckt ist. Und dann habe ich eben recherchiert und gemerkt, ey, da stecken wirklich echte Artefakte dahinter. Und das hat mich selber auch so sehr interessiert. Es macht mir so Spaß, das zu recherchieren und herauszufinden. Es ist manchmal wirklich echte Detektivarbeit, weil manchmal wirklich nur so ganz einzelne Ausschnitte aus irgendwelchen Stelen sind, dann die Hieroglyphen. Dann muss ich mit so einer Datenbank arbeiten, wo ich das dann eingebe und gucke, ob das vielleicht irgendwie dieser Text in dieser Datenbank zu finden ist. Habe manchmal auch nur Museumskataloge online durchgeguckt nach dieser Zeichenfolge. Und dann dieser Moment, wenn ich es finde, es ist so ein krasses Erfolgserlebnis, das macht so Spaß. Und und das dann eben mit anderen teilen zu können und denen was darüber erzählen zu können. Also wie gesagt, also ich habe das gemerkt, auch wenn ich meine Familie durchs Museum führe, ich liebe es, über das alte Ägypten zu sprechen, das zu vermitteln und andere dafür zu begeistern.
Also faszinierend. Hast du dir auch diese ganzen Schnittarbeiten selber beigebracht, das alles zu präsentieren und aufzubereiten?
Ja, tatsächlich, am Anfang hat mir mein Mann das so viel abgenommen, gut, ja. Aber das ist dann auch immer schwierig zu koordinieren und dann muss man ja auch warten und man möchte ja auch niemanden ständig damit nerven, ne? So kannst du mal hier noch schneiden und dies, das. Und dann habe ich es mir halt einfach selber beigebracht. Also es ist jetzt auch nicht wahnsinnig aufwendig so, aber ja.
Also ich möchte an der Stelle wirklich spätestens jetzt mal ein ganz großes Kompliment und Lob für diese Arbeit da lassen. Ich bin da, wie gesagt, drüber gestolpert über die Insta-Videos und fand so angenehm, wie du diese komplizierten teilweise ja und tiefgehenden Inhalte runterbrichst und zugänglich machst. Und ich habe das gesehen und dachte mir, phänomenal. Und wie gesagt, ich muss sie sprechen und hierher einladen. Und so kam das ja zu all dem. Aber ich fragte mich auch so ein bisschen, okay, liegt es jetzt daran, weil ich ja selbst auch ein großes Eigeninteresse an all diesen Themen und dieser Betrachtung von Spielen mitbringe, und dann habe ich diese Videos von dir meiner Partnerin gezeigt, die jetzt erstmal nichts mit Ägyptologie und sowas am Hut hat, und die hat sich das auch angeguckt und sie saß davor und sagte, das ist ja super interessant, also auch quasi von dieser Gruppe aus ein großes Kompliment, dass du es hinbekommst, diese Inhalte runterzubrechen und runterzudampfen auf eine Art, die es interessant macht für Leute, die jetzt nicht jeden Tag diese Themen verfolgen und die gleichzeitig aber noch was dazulernen können. Also du verfälschst ja auch nichts. Und das ist also einfach nur ein Lob. Das ist keine Frage, sondern einfach nur, das ist wirklich großartig. Toll.
Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Also wirklich, ich lebe von diesem Feedback. manchmal denkt man ja doch so, ist das jetzt überhaupt was dir interessiert? Ich gehe ja dann doch manchmal ein bisschen ins Detail, gerade was die Übersetzung von Hieroglyphen angeht oder so. Und dann aber immer wieder so ein Feedback zu bekommen, das motiviert mich natürlich noch weiterzumachen.
Es ist wirklich, siehst du denn apropos Motivation auch eine Entwicklung, sage ich mal, in der Größe deiner Zuschauerschaft, in der Art des Feedbacks deiner Zuschauerschaft? Wie fühlt sich denn das so an? Also hast du das Gefühl, die Bühne, auf der du stehst mit dieser Arbeit, die ist schon ansprechend groß genug? Hast du das Gefühl, sie wird größer, sie wird kleiner? Kannst du dazu mal was sagen?
Also auf Instagram ging es jetzt relativ schnell. Ja. Also ich habe ja erst vor 2 Monaten oder so angefangen, dann meine YouTube-Videos zu schneiden, also für Instagram zu schneiden
sozusagen. Dann war
sozusagen.
Ich von da Anfang an dabei. Schnell. Dann war ich ja, ja wirklich, um Gottes Willen, von Anfang an dabei. Krass.
Und war da echt erstaunt. Also ich glaube, das eine Video hat tatsächlich über 50.000 Aufrufe. Also kann ich selber kaum glauben, dass es so viele Menschen irgendwie erreicht hat, auch wenn sicherlich nicht alle sich das irgendwie komplett anschauen. Aber so viele Kommentare und Likes, also ich versuche auch mal alles zu beantworten. Ich muss mich wirklich entschuldigen, falls ich mal einen übersehe. Das ist nicht meine Absicht. Und sehe, dass jeden Tag neue Follower dazukommen. Auf YouTube ist es ein bisschen langsamer, aber seit ich da sozusagen auch meine Nische gefunden habe, das habe ich jetzt auch erst. Also man sieht richtig, finde ich, wenn man so durch meinen Kanal guckt, dass ich am Anfang noch nicht so einen richtigen roten Faden drin hatte. Und das habe ich auch erst vor ein paar Monaten geändert. Und und dann habe ich gemerkt, dass dann jetzt ein paar sind abgesprungen, ist auch okay. Also es ist ja nicht für jeden was. Aber es sind auch viele jetzt neu dazugekommen und die Zuschauerstunden wachsen und auch die Abonnenten. Und das ist echt schön zu sehen, dass es so viele Leute interessiert und die mich dabei eben auch unterstützen und bei meinem Kanal und bei meinem Instagram-Account bleiben.
Ich finde das total abgefahren, wie groß die Menschenmenge ist, die man erreichen kann mit dieser Art von Video und auch verhältnismäßig einfach erreichen kann. Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, wenn ich jetzt klassisch, also für meinen Beruf klassischen Podcast produziere, zu, lass es das Thema sein, Kleidungsstile in Planescape Torment. Ne? Also einfach nur so ein altes Rollenspiel rausgreifen, mir angucken, was ziehen die Leute da so an, dann produziere ich einen Podcast und lade vielleicht noch eine Person ein, die sich mit diesem Thema auskennt. Dieser Podcast erreicht seine Zuhörerinnen und Zuhörer und wird bestimmt noch einige neue finden. Aber wenn ich mir überlege, das produziert auf ein Insta-Reel von 60 Sekunden, kann ich dir versprechen, das wird ein Zehnfaches an Hörerinnen und Hörer finden, die das auch interessant finden, oder an Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich bin immer noch selber überrascht davon, also es sagt viel über mein Alter aus, aber ich bin immer noch überrascht davon, wie viele Menschen man dort erreichen kann mit auch dieser Art von Video. Ich finde das ganz großartig.
Ja, also das hat mich auch wirklich überrascht.
Ja.
Das.
Nochmal, wenn ich fragen darf, zu der Produktion der Videos. Ich bin da super neugierig. Also wenn wir mal so ein Insta-Video nehmen, von dem du gerade erzählt hast, da geht es ja oft darum, dass du, ich nehme jetzt mal stellvertretend ein Beispiel, eine Tempelverzierung, die in Tomb Raider genauer anguckst, dann sieht man in dem Video, wie du an diese Verzierung mit Lara Croft quasi herantrittst und dann beginnst du aus dem Off zu erzählen, was sieht man da, wie gibt es da Vorlagen aus der tatsächlichen Geschichte und übersetzt die Dinge, die da zu sehen sind. Dann gibt es auch immer so kleinere Einblendungen, die historischen, die archäologischen Befunde zeigen, auf denen das fußt. Super interessant. Wie lange dauert die Produktion eines solchen typischen Reels?
Also es fängt ja damit an, dass ich die entsprechende Folge für YouTube aufnehme. Die Vorbereitung, je nachdem wie viel es gibt Level, da gibt es extrem viel zu entdecken und zu recherchieren. Und ich kenne natürlich nicht jedes der Milliarden Artefakte auf der Welt. Das heißt, ich muss auch recherchieren. Es sind auch immer nur Ausschnitte oder ganz oft eben nur Ausschnitte. Da muss ich gucken, woher kommt dieser Ausschnitt. Das heißt, bevor ich überhaupt aufnehme, vergehen schon mal so zwischen 2 und 5 Stunden für die Recherche. Ja, dann spiele ich und nehme ich das auf. Dann muss ich es dann nachher noch ein bisschen schneiden und lade es hoch. Und aus diesem fertigen Video mache ich dann ja meine Reels und auch YouTube Shorts. Also das mache ich für beide Formate dann. Und da muss ich dann ja noch mehr schneiden, weil es darf ja maximal 3 Minuten lang sein. Ich bin ja schon froh, dass es inzwischen 3 Minuten sind, die man da verwursten darf. Und guck dann nach Bildern. Es müssen Bilder sein, die ich benutzen darf. Da lege ich ganz großen Wert drauf, weil ich die auch in meine Beschreibung mache. Das ist dann irgendwie so mein wissenschaftlicher Anspruch an mich, dass ich da wirklich auch rechtlich fein bin. Und das dauert nochmal, also aus dieser, so ein Instagram-Reel dauert auch nochmal 1 bis 2 Stunden, das zusammenzuschneiden. Manchmal merke ich dann, also ich, wo ich gerade Irm sage, das schneide ich auch ganz oft weg, meine Irms. Manchmal habe ich mich auch versprochen oder habe dann nachhinein gemerkt, nee, da hast du Quatsch erzählt, das musst du nochmal richtig stellen und schneide da, also ja, es sind bestimmt pro Reel so um die 20 bis 30 Schnitte, die da
Wahnsinn. Und etliche Stunden, die ja da an Arbeit reinfließen.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Also man sieht die Reels und sieht ja, da fließt Arbeit rein in den Schnitt, in die Recherche, in dem, was du erzählst. Aber ich glaube, da kommen nicht alle Menschen drauf, dass da so viele Stunden Arbeit reinfließt. Das ist ja der Wahnsinn.
Ich wundere mich dann selber. Dann gucke ich auf die Uhr und sehe, oh, es ist schon wieder 2 Stunden vergangen, bis es fertig war.
Wahnsinn. Von dieser Betrachtung dieser ganzen Details, die wir gerade beschrieben haben in deinen Videos, gerade zum Beispiel Hieroglyphen und all die Inschriften und diese vielleicht auch architektonischen Details mal abgesehen, interessiert dich denn auch als Ägyptologin, wie Ägyptologie selbst und auch das Land und seine Geschichte in Spielen dargestellt wird? Also dieser Metaschritt, sind das auch Themen, die dich interessieren?
Ja, auf jeden Fall. Bei Tomb Raider sind wir ja irgendwie ganz weit weg davon. Ne? Also das Level sollte irgendwie nach Ägypten aussehen. Das sollte überhaupt nicht authentisch sein. Also versuche ich da auch gar nicht erst irgendwie da zu meckern. Also ne, ich sag natürlich so, das macht jetzt hier keinen Sinn, dass das ist. Aber groß, es war ja nicht der Anspruch damals. Ne? Das war, die haben, ich weiß, das habe ich ja nachrecherchiert, die Level-Designerin hat sich halt einfach Museumskataloge genommen, Bücher, hat daraus die Bilder eingescannt und daraus dann eben die Texturen gemacht, ne, für die Level. Also höher war der Anspruch dann nicht. Und es hat auch gereicht. Ne? Man fühlte sich mit Lara im alten Ägypten. Man hat einige Sachen wiedererkannt. Und aber es ist ja schon, wenn sie es dann versuchen darzustellen, dann bin ich da natürlich auch ein bisschen kritischer, wenn ich darauf gucke. Auch Assassin's Creed ist, da ist nicht alles ja richtig und auch chronologisch sinnvoll. Aber es ist richtig genug, um authentisch auszusehen. Und es kommt ja noch die künstlerische Freiheit dazu. Irgendwie müssen Dinge untergebracht werden in einem Spiel, wo es dann nicht sinnvoll wäre, das so umzusetzen, wie es damals war. Also zum Beispiel, wenn man sich die ganzen Tempel anschaut in Assassin's Creed, die haben alle die gleichen Reliefs. Also jeder Tempel sieht eigentlich im Grunde gleich aus. Aber es fällt einem nicht großartig auf als Spieler und das ist auch nicht wichtig. Ne? Aber dann finde ich zum Beispiel auch schade in Tomb Raider 4, das spielt ja nun mal in Ägypten und es sind auch einige Orte so benannt, zum Beispiel der Karnak-Tempel. Und wenn ich dann mir sozusagen schon einen echten Ort raussuche, dann sollte ich auch versuchen, ihn so darzustellen, wie er in echt eben aussieht. Und das ist dann eben wieder nicht so geglückt in Tomb Raider. Aber wie gesagt, es ist ein altes Spiel, ich drücke ein Auge zu. aber grundsätzlich finde ich das schon spannend und ja, also Assassin's Creed ist Origins ist immer noch der heilige Gral, würde ich sagen.
War das auch das Spiel, in dem man Alexandria besuchen kann und die Bibliothek dort? Oder ist
ja,
das,
ja.
Mein Gott, und das fand ich sehr faszinierend, weil da kommen wir dann schon hier in die, wenn man so will, griechische Kolonialgeschichte und dann mal zu sehen, wie sie die Bibliothek von Alexandria rekonstruiert haben, obwohl sie ja selbst quasi keine Befunde hatten, von denen sie ausgehen konnten. Das fand ich faszinierend. Also zu sehen, ja, für welche Art der Rekonstruktion entscheidet sich ein riesengroßes, mit viel Budget versehenes Entwicklerteam, wenn sie eine historische Institution nachbilden, aber eigentlich gar nicht wissen können, wie es denn aussah, weil das Ding abgebrannt ist und wir darüber heute kaum noch etwas wissen. Und das hat mich stundenlang beschäftigt, da rumzulaufen, mir das anzugucken und diese architektonischen Einflüsse zu sezieren, so gut ich eben konnte, was sie da jetzt genommen haben. Also das fand ich toll.
Ja, also überhaupt dieses Spiel nimmt einen so sehr mit. Ja. Ne? Man ist einfach in dieser Welt, man ist in diesem alten Ägypten. Es ist natürlich eigentlich gar nicht so die Zeit, die mich noch thematisch interessiert. Aber dadurch, dass sie chronologisch ein paar Dinge vermischt haben, finden wir da eben auch noch Sachen aus dem Alten Reich und aus dem Neuen Reich. Und ja, tatsächlich, die Pyramiden standen noch und sahen so toll aus, wie wir es da sehen im Spiel zu dieser Zeit. Ne? Von daher, ja, ach, ich lieb's, was soll ich sagen?
Was liebst du denn nicht? Mit anderen Worten, wo ziehst du denn tatsächlich so für dich persönlich als spielende Ägyptologin eine Grenze? Du hast eben schon so eine Andeutung gemacht und was ich meine ist, Was muss in einem Spiel passieren? Wie muss ein Spiel mit diesem Schauplatz und dieser Geschichte umgehen, dass du davor sitzt und wirklich sagst, du, da drücke ich jetzt kein Auge mehr zu, das finde ich wirklich doof oder irgendein beliebig anderes wertendes Wort. Ich kann es auch noch mal kurz erklären, während du vielleicht nachdenkst. Mich beschäftigt das sehr viel. Ich habe ja, wie gesagt, Archäologie studiert. Ich auch unabhängig davon einfach eine Riesenleidenschaft, insbesondere für die griechische Antike, aber auch die römische Antike, republikanisch. Ich finde das alles ganz toll. Und deswegen achte ich sehr gerne und mit einer großen Leidenschaft auf den Umgang von Spielen mit ihren jeweiligen historischen Schauplätzen. Und ich merke, da bewege ich mich immer in so einem Spannungsfeld mit mir selbst, weil ich zum einen denke, genau wie du auch sagst, das ist ein künstlerisches Medium, Kunstfreiheit spielt hier eine große Rolle, die Menschen können erstmal umgehen mit den historischen Schauplätzen, wie sie wollen. Aber ich stelle eben auch fest, es gibt dann bestimmte Themen, wenn die ausgelassen werden oder unterstrichen werden oder verfälscht werden, um vielleicht Spielspaß zu generieren oder es sich einfacher zu machen, da merke ich dann, es fühlt sich nicht mehr gut an und ich würde gerne eigentlich Kritik üben, weil man bei einem historischen Schauplatz bestimmte Regeln immer noch einhalten muss. Und da merke ich immer, wie ich im Grunde von Spiel zu Spiel meine eigenen Grenzen neu verhandeln muss. Und da frage ich mich, wie es dir geht. Wo würdest du da bei dir so eine Grenze ziehen?
Ich glaube, dafür habe ich noch nicht genug Spiele gespielt, die im alten Ägypten spielen. Ich denke aber, wenn es, also der Anachronismus vielleicht doch zu groß wird, oder wenn einfach Sachen vermittelt werden, die überhaupt nicht stimmen. Also wenn jetzt zum Beispiel gezeigt werden würde, dass die Pyramiden von Sklaven erbaut wurden, dann würde ich sagen, nee, das geht gar nicht. Das würde mich wirklich aufregen, weil es einfach auch etwas ist, was sich so lange gehalten hat in den Köpfen der Menschen. Und wir haben ja inzwischen wirklich archäologische Beweise, dass dem nicht so war. Ne? Also wir haben Papyri, die bestätigen, dass der Pharao die Arbeiter dafür bezahlt hat, ne? Und wie viel die jeden Tag dafür bezahlt haben. Das waren eben zum Beispiel Bauern, die während der Überschwemmungszeit nicht auf ihren Feldern sein konnten. Die haben dort dann eben geholfen, diese Pyramiden zu bauen. Und aber selbst in Schulbüchern findet man teilweise eben noch diese Darstellungen, wo dann ganz unten steht in der Gesellschaft, das waren die Sklaven. Nee, also Sklaven, wie sie die Römer sich damals gehalten haben, sag ich mal so, gab es eben im alten Ägypten nicht. Die Gesellschaft war ganz anders aufgebaut und ja, sowas, wie du merkst, würde mich schon echt aufregen.
Ja, ich kann das gut, wirklich gut nachvollziehen, was du sagst, und muss auch da immer wieder drauf verweisen, wie groß der Einfluss von solchen Studios und ihren Spielen sein kann, auch auf unsere Geschichtsbilder. Und da gibt's aber auch, um das mal als Gegengewicht noch anzubieten, auch ganz tolle Ausnahmen oder Gegenbeispiele, auch von großen Studios. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, das war natürlich mein Leidenschaftsding wegen des Schauplatzes. Assassin's Creed Odyssey, das Ding im tatsächlich antiken Griechenland. Hast du da mal reingespielt?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe es auch auf meiner Festplatte. Ich habe es aber nicht durchgespielt. Ja. Also du siehst ja, man kommt zu nichts. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen.
Und da gibt es vor allem eine Sache, auf die ich hinaus will. Und zwar nicht alle, aber einige der Statuen, der Gebilde, die da rumstehen, sind koloriert. Manche haben auch nur noch Farbreste, als würde man sich nicht ganz trauen, das durchzuziehen. Aber du ahnst es schon, die Leute draußen vielleicht auch, das zahlte ein auf die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so frische Erkenntnis, dass diese weißen Statuen, die wir mit der griechischen Antike verbinden, ein Renaissance-Gebilde sind und nicht der historischen Wahrheit entsprechen, sondern die waren tatsächlich koloriert. Und dass ein so großes Entwicklerteam wie Ubisoft das dann auch abbildet, zumindest vorsichtig, und einige Statuen anbietet, die wirklich koloriert sind im Spiel, das fand ich so toll und wertvoll, weil es für Millionen Spielerinnen und Spieler plötzlich einen neuen Horizont öffnet und ihnen ganz vorsichtig sagt, hey, die waren bemalt, und das finde ich ganz toll.
Ja, also bin ich voll und ganz bei dir. Es war auch tatsächlich damals ein kleiner Schock, als ich das mal erfahren hatte, dass die eigentlich bunt waren. Das ist ja für unser geschultes europäisches Auge ganz seltsam, so eine bemalte antike Statue zu sehen. Und das finde ich zum Beispiel auch in Assassin's Creed Origins total toll. Also die Tempel dort sind alle bunt bemalt. Ne? Also ist vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich im alten Ägypten, da man ja in einigen Tempeln auch noch Farbreste hat, aber sie waren eben auch von außen bemalt. Ne? Also gerade die Außenwände, da sind ja keine Farbreste mehr dran an den ganzen Tempeln. Ist alles dieser helle Sandstein, den man noch sieht. Und im Spiel, und deswegen habe ich gesagt, ist auch völlig egal, dass da überall die gleichen Reliefs drin dran sind, aber da sieht man mal, ja, das wurde alles weiß grundiert und die dargestellten Figuren waren alle bunt bemalt.
Ja, ja. Es gibt neben all dem, was wir gerade besprochen haben, auch inhaltlich noch einen weiteren ganz großen Grund, warum ich mich so gefreut habe, deine Arbeit zu sehen und dich hierher einzuladen. Und zwar, und ich weiß nicht, wie sehr du das auf dem Schirm hast, aber deine Arbeit und die einiger weniger andere, die gerade da draußen so stattfindet, also die eigene geisteswissenschaftliche Schulung zu verknüpfen mit dem, was man spielt und darin so sieht und das dann für die Öffentlichkeit da draußen so zu kommentieren, damit die das auch verstehen und vielleicht sogar was dazulernen zu können, das ist etwas, was etwa so vor, um Gottes Willen, mittlerweile auch schon so 8 Jahren oder so, in einer ersten Welle schon mal da draußen stattgefunden hat. Und das Tragische an dieser ersten Welle, und ich werde sie auch gleich benennen und dann hören, ob du das kennst, diese erste Welle schwappte ab, auch wegen einer ganz starken, aus einem bestimmten Teil der Gamerschaft kommenden Kritik, dass das Quatsch sei, sich auf diese Weise mit Spielen zu beschäftigen, also mit diesem Blick im Hintergrund, der mal von der Ägyptologie geformt wurde oder von der Archäologie. Und zwar meine ich Archeogaming. Hast du davon mal was gehört?
Ich habe den Begriff mal gelesen, ja. Aber könnte dir jetzt spontan nichts dazu sagen tatsächlich.
Ganz faszinierend. Also ich mach's ganz kurz, vor so 9, 8 Jahren etwa hat damit ein amerikanischer Numismatiker namens Andrew Reinhardt angefangen zu überlegen, können wir denn Prinzipien aus der Archäologie auf Spielwelten übertragen, um sie zu dokumentieren, aber auch zu kommentieren, und hat das dann gemacht. Der ist rumgelaufen in Spielwelten, hat Ruinen vermessen mit archäologischen Methoden, er hat Surveys, also so Bodenbegehungen gemacht in World of Warcraft, der ist in No Man's Sky losgezogen mit anderen Forscherinnen und Forschern, hat Planeten vermessen und dokumentiert, wo Spielerinnen und Spieler ihre Kolonien errichten. So eine Art digitale Völkerwanderung hat er nachgezeichnet, wie das, was in Westeuropa in der Spätantike passiert ist. Super faszinierend. Es gab auch ganz viele Let's Player, die ganz ähnliche Videos machen wie du jetzt auch, die dann sagen, ich spiele XY als Ägyptologin, als Numismatiker, und die ihre Erkenntnisse dann mit den Leuten teilen und versuchen, das niedrigschwellig zu machen. Aber es gab eben eine große oder eine laute Welle der Kritik von einigen, ich sag mal, konservativen Spielerinnen und Spielern, wobei wahrscheinlich eher Spieler als Spielerinnen leider, die gesagt haben, so einen Quatsch brauchen wir nicht. Es gab ein paar Kanäle, die aus Angst vor Drohungen tatsächlich im Kommentarbereich ihre Arbeit komplett eingestellt haben, und vor allem im deutschsprachigen Bereich veräppte diese vorübergehend mal stattfindende Welle des Archeogamings. Und was jetzt du und noch einige andere da draußen, aber nicht viele, machen, lese ich auch, und deswegen freue ich mich so, wie so eine neue Welle, wie ein neuer Elan, der da reinkommt und der offenbar jetzt auch auf ein Publikum und auf eine Zeit trifft, in der das viel besser angenommen wird. Also zumindest sehe ich nicht in deinem Kommentarbereich Morddrohungen, was schon mal ziemlich gut ist.
Nee, ja. Zum Glück nicht. Also ich habe schon mal den einen oder anderen unangemessenen Kommentar bekommen oder auch als DM oder so. Aber das ist extrem wenig, zum Glück. Also da hatte ich mir auch am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, was da so kommen könnte. Aber es ist wirklich zu 99% alles positiv.
Ja. Was hältst du denn von dieser Herangehensweise? So ganz grundsätzlich, also wenn man jetzt mal deine Arbeit auch so rückt in diesen größeren Kontext des Archeogamings, was es ja im Grunde ist, eben Spielkritik, Spielbesprechung, Spielpräsentation mit den Augen jetzt bei dir als Ägyptologin, ist das etwas, auch wenn du es dann jetzt so benennen kannst, was dich auch wirklich reizt, das auch als Spielkritik zu rahmen? Oder siehst du dich da irgendwie doch noch eher als Unterhalterin?
Ich denke schon, dass man das als Spielkritik auch benennen könnte. Und ja, ich denke eigentlich, dass es auch ganz wichtig ist, weil man eben so viele Menschen damit erreichen kann. Die meisten interessiert das ja. Also die haben Spaß an den Spielen. Und wenn die dann aber noch so Hintergrundinformationen dazu bekommen, das interessiert die ja. Also das ist ja das, was ich jetzt sozusagen so mitbekomme. Und ja, ich finde schon, dass es einen berechtigten Platz hat und man einfach so zwei Welten auch irgendwie zusammenführen kann. Ne? Also es muss ja nicht immer getrennt werden, diese Spielewelt und dann eben die Experten, die Archäologen. Und viele Spieleentwickler laden sich ja auch Experten ein. Ich war tatsächlich auch Teil einer Studentengruppe, die für ein Spiel was recherchiert haben.
Ach Quatsch.
Das Spiel ist aber noch nicht rausgekommen.
Okay.
Ja. Also es sind auch deutsche Spieleentwickler. Da geht es um die Schlacht im Teutoburger Wald. Genau. Und ja, ich finde es auch schön, dass sich die Spieleentwickler eben diese Mühe machen. Natürlich wird am Ende nicht alles 100% umgesetzt. Also das kann ich jetzt auch sozusagen aus der Erfahrung sagen. Es wird eben viel dann auch so angepasst an das Spiel, wie es dann gespielt werden soll. Also deswegen kann nicht mal alles 100% übernommen werden. Aber allein schon diese Bereitschaft zu zeigen, so ja, hey, ich möchte das so genau wie möglich irgendwie darstellen, ja, auch wenn es am Ende eben doch nur eine Version ist, das finde ich total toll. Und also ja.
Das ist ja völlig faszinierend zu hören, dass du schon einen Schritt in die Spieleentwicklung quasi nebenbei gemacht hast.
Ja, es war so ein ganz, ganz kleiner Minischritt nur.
Wenn ich dann nochmal kurz ganz vorsichtig auch nachhaken darf, was genau war deine Aufgabe dann da? Also kam die an mit hier, guck mal, das ist der Schauplatz, den wir uns ausgesucht haben. Kannst du uns da mal so ein Rechercheplättchen vorbereiten?
Genau, also wir waren ja ungefähr 30 Studenten, Studentinnen, die sozusagen, das war auch ein extra ein Seminar dafür. Also die haben halt wirklich mit der Uni direkt zusammengearbeitet, haben sich dort an die Professorinnen gewandt und das wurde dann zu einem Seminar gemacht. Es wurde auch schon öfter wohl gemacht, also an der Humboldt-Universität. Und ja, und dann haben wir uns halt in Gruppen aufgeteilt und ich war in der Gruppe, da haben wir uns damit beschäftigt, wie die römischen Soldaten ausgesehen haben, welche Rüstungen die getragen hatten, welche Materialien, welche Waffen und so weiter.
Ich finde das hochfaszinierend. Ich finde das so faszinierend und jetzt, wie gesagt, hast du da auch schon mal einen kleinen Blick reingeworfen hast. Könntest du dir das auch für die Zukunft, als ganz wilde Frage, aber auch mal vorstellen, das häufiger mal zu machen, also wirklich selber auch mal in die Spielentwicklung reinzudipsen?
Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Das würde mich total interessieren, ja.
Selber mal ein Spiel entwickeln? Jetzt drehen wir komplett am Rad.
Nee, das ist, glaube ich, also von der Idee her vielleicht, aber alles, was das Technische Toll. Angeht, da kann ich nicht viel machen.
Okay, dann kehren wir nochmal zum Ende unseres Gesprächs nochmal zu deiner Arbeit auf YouTube und Insta zurück. Wie geht das jetzt alles weiter? Also du hast ja schon angedeutet, das macht dir nicht nur sehr viel Spaß und das ist auch erfolgreich, sondern du willst es auch in Zukunft noch weitermachen. Wie sieht das jetzt aus? Weil irgendwann ist doch mal jetzt dann jedes Tomb Raider durchgespielt.
Ja, aber also es soll ja nicht nur bei Tomb Raider bleiben. Genau, deswegen, ich habe jetzt auch schon ein paar Reels zu Assassin's Creed Origins. Ich meine, auch allein das wäre ein Fass ohne Boden. Und ich möchte schon auch gerne, also ich werde, das wird immer ein Teil des Kanals bleiben, auf jeden Fall, dass ich über Ägypten in Spielen spreche. Habe aber auch, das habe ich auch schon mal nachgefragt auf Instagram, ob sich die Leute denn auch eher für allgemeinere ägyptologische Themen interessieren würden. Da hatte ich auch über 90% haben damit ja abgestimmt. Und das ist etwas, was ich auch gerne noch integrieren möchte. Also, dass ich über Artefakte spreche oder eben Fragen beantworte. Das eben, ja, genau, also großes Thema sozusagen Ägyptologie und da dann eben so kleine Themenwelten eröffne. Und dass eben dieses Ägypten in Spielen aber auf jeden Fall auch immer ein Teil davon bleiben wird.
Fantastisch. Ich finde, das ist ein schöner Punkt, um hier mal denselben zu machen. Also einen Punkt, um mal zu sagen, vielen Dank für deine Arbeit, für die vielen Stunden, wie wir jetzt gehört haben, die du in diese Videos reinsteckst, in diese Bildungs- und Unterhaltungsarbeit, die du da anbietest. Und ich drücke wirklich von Herzen die Daumen für die Zukunft. Ich finde das ganz faszinierend, auf welchen Gleisen du gerade fährst und was du da alles planst und vorhast. Und drück dir wirklich alle Daumen von Herzen.
Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Das ist jetzt auch etwas, was ich sagen kann. Ich war schon mal bei einem Podcast.
Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Der allererste in meinem Leben, darf ich jetzt verraten.
Das war der allererste,
Mein Gott, was für eine Ehre. Toll, ich freue mich. Also, wie gesagt, die Daumen sind gedrückt. Ich beobachte weiterhin als quasi Zuschauer der ersten Stunde, wie sich jetzt herausgestellt hat, alles, was du in Zukunft weitermachst. Und ich bin mir sicher, wir werden uns früher oder später wiederhören.
Das würde mich sehr freuen. Toll. Vielen, vielen Dank.
Sehr gut, ich wink dir zu. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Leute da draußen, vielen herzlichen Dank für eure gespitzten Öhrlein. Ihr kennt das ja schon, aber nichtsdestotrotz frische ich meine Dankbarkeit hiermit wieder auf und flupp, F5. Naja, es war nicht der beste Gag, aber Leute, es hat 38.000 Grad. Jedenfalls, was mir ganz ernst ist als Anliegen, folgendes. Ihr könnt diesen Podcast Freundinnen und Freunden empfehlen, das wäre ganz toll. Ich prüfe auch, ob das wirklich passiert ist, weil dann findet ein neues und noch andere Leute zu diesem Podcast, oh Gott, ich muss mich hinlegen. Vorher aber noch der kleine andere Hinweis, jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag erscheinen weitere Podcast-Folgen im Steady-Supporter-Programmkatalog von Okay Cool. Den könnt ihr freischalten mit 5 Euro im Monat, dann seid ihr einer der Supporter, einer von den übrigens mittlerweile über 1200 Leuten, ich drehe durch. Und die können sich ja wohl nicht irren, würde ich sagen, oder? Super Angebot, alles ebenfalls verlinkt in der Folgenbeschreibung, ganz im Ernst. Moderner Spielejournalismus, der mit eurer Hilfe noch toller und frischer und geiler und besser werden kann, als er ohnehin schon ist. Dafür stehe ich mit meinem Namen, nämlich Dom Spielejournalismus Schott. So, gute Nacht, passt auf euch auf, wir hören uns ganz bald wieder.